Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Wir kommen gerade aus der Wärme. Wir waren Freitag in Tampa in Florida und da hat es 35 Grad Wärme gegeben. Und wir sind zweimal schwimmen gegangen unter den Pelikanen. War wunderschön. Aber wir kamen von einer Kältewelle in Kanada und da hatten wir, wie Sie gehört haben, einen Chill-Faktor. Das ist, wenn man einen Thermometer hochhält mit Wasser dran an dem Kältelement, dass es runterfällt, also weil es durch die Verdunstung und durch den Wind von minus 40 Grad. Und das kam über Nacht. Also man sagt, das Unkraut nicht vergeht, nicht wahr? Wir haben sie bestanden, ohne dass wir Schaden gelitten hätten. Nun, das Thema heute Abend ist Daniel, Staatsmann und Prophet. Und da möchte ich vorher, ehe wir zu Daniel Kapitel 1 gehen, eine kleine Einführung machen. Und ich will das tun anhand von den Eigenschaften, die ein Prophet und die ein Staatsmann haben müssen. Sie müssen vorerst natürlich sehr viel Weisheit haben und dann müssen sie gerecht sein. Und Daniel hat all diese Eigenschaften bekommen. Es heißt von Daniel, wenn in einer Stadt, die von Gott abgefallen ist, Noah, Daniel und Hiob wären. Merken Sie die drei Namen. Daniel, Noah und Hiob. Was würden Sie davon lernen? Dass Noah erstens eine wirkliche Person war, dass auch dass er Kapitän der Arche war, nicht wahr? Er war eine Person. Also das ist nicht ein Mythos, sondern eine Geschichte, die Geschichte der Sintflut. Und Hiob, all seine Leiden kennen Sie. Noah hat die 800 Jahre, also 800 Jahre alt, hat er 300 Jahre all diese Bauten gemacht an der Arche und sehr viel gelitten. Und Hiob hat sehr gelitten und Daniel hat auch sehr gelitten. Nun, was ich Ihnen zeigen will, ist, dass alle Menschen, inklusive Jesus Christus, alle Menschen Eigenschaften haben und die sind so eine Art Veranlagung. Also die sind, was die Computerleute heute nennen, Hardware. Nun, selbst Mutter in der Küche weiß, was Hardware ist heute. Stimmt's oder stimmt's nicht? Charakter, die von der Veranlagung herkommt, Eigenschaften, die so und so reagieren, wenn man das und das tut. Aber all diese Leute, Daniel, Noah und Hiob, haben ihre Hardware entwickelt bekommen, um das zu werden, was sie wurden. Und ich will es Ihnen zeigen, anhand der Heiligen Schrift heute Abend, wie Daniel seine entwickelte Hardware bekam, was Gott mit ihm tat, um aus ihm zu machen, was er wurde, nämlich Staatsmann und Prophet. Wir können es auch sehen mit dem Herrn Jesus. Nun, der Herr Jesus hatte, Sie denken nicht, dass ich irgendwie unvorsichtig reden will über unseren Herrn Jesus, aber er war der vollkommene Sohn Gottes. Wenn ich das vorneweg sage, dann darf ich sagen, dass seine Charaktereigenschaften, ich würde da nicht wagen zu sagen, hart wären, ich war, falls Sie meinen, dass das ein bisschen leicht wäre, das zu sagen, aber seine Charaktereigenschaften von der Veranlagung her waren vollkommen. Er war ohne Sünde, wer kann mir eine Sünde zeigen, hat er gesagt. Und doch lernte er durch das, was er lebt. Daniel musste lernen durch das, was er litt, um das zu werden, was er sein sollte. Was musste der Herr Jesus tun, um Regent im Reich Gottes zu werden? Wodurch lernte der Herr Jesus den Gehorsam? Sind Sie in einem Koma schon? Oder? Ich hoffe nicht, denn mein Herz sinkt in meine Schuhe, wenn ich diesen gläsernen Blick merke in den Augen der Leute, nicht wahr? Und die sind weit weg in der Küche oder im Betrieb oder irgendwo und die lassen das über sich ergehen wie ein Unterseeboot, wenn man drüber schießt, nicht wahr? Was ich sage, sie tauchen unter, bis er fertig ist, nicht wahr? Nun, das möchte ich wirklich nicht, denn es ist schade um meinen Atem, nicht wahr, wenn man das tut. Der Herr Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Hiob lernte Gehorsam an dem, was er litt. Und Daniel auch und Hiob auch und all diese Leute, Noah auch, die haben sehr, sehr viel durchstehen müssen, um befähigt zu werden für ihr Amt. Nun, was ich Ihnen sagen wollte, gerade vorneweg, ist Folgendes. Wenn der Herr Jesus, der vollkommen war, der vollkommene Sohn Gottes, diszipliniert werden musste durch das Leben, um Melchisedek zu werden, nicht wahr? Er ist dann in den Orden von Melchisedek hineingekommen, nachdem er gelitten hatte mit starkem Geschrei, nicht wahr, ist er durchgegangen. Wenn der Herr Jesus das brauchte, der vollkommen war, um sein Amt zu erreichen, als Heiland und Regent der Erde und des Universums, wie viel mehr wir, und so sage ich, wenn Sie wollen, der ich eine schlechte Veranlagung hatte. Verstehen Sie? Das ist der Gedankengang für die Einführung in das Buch Daniel. Daniel war schon ein vortrefflicher Mann, aber er musste erzogen werden zu seinem Amt. Nun, ich habe einige Jahre studieren müssen für mein Amt, nicht wahr? Bis ich fähig war, das zu tun, was ich sollte hier auf Erden. Nun, das war das Amt eines Professors. Wie viel mehr werden wir, die wir Söhne und Töchter Gottes werden sollen, eins mit dem Herrn Jesus, einmal zu herrschen, in Gerechtigkeit über die Welt, wie viel mehr brauchen wir von der gleichen Sorte, um befähigt zu werden? Sehen Sie, wie ich das meine? Haben Sie verstanden? Ja, also gut, ich war wiederum in Angst, dass irgendwie ihr Valium gewirkt hat oder so etwas. Wie wollen Sie so tun, als ob Sie verstehen? Das möchte ich wirklich nicht. Nun, lasst uns dann mal einige Stellen vorneweg lesen, was Gott über diese Sachen sagt. Er sagt in Hesekiel, Sie können vielleicht die Stellen notieren mit einem Bleistift, falls Sie nicht schnell genug die Stellen finden, denn sie sind in Stellen der Heiligen Schrift, die nicht so oft gelesen werden. Ich sage das vorneweg, obwohl Sie einen guten Pfarrer haben, kann das vorkommen. Hesekiel 14,14, da lesen Sie, wenn in einer Stadt die Treue mit mir gebrochen hat, Noah, Daniel und Hiob darin wären, so sollten nur sie durch ihre Gerechtigkeit errettet werden. Und das heißt nicht die Gerechtigkeit Gottes, sondern ihre eigene Gerechtigkeit, die sie als Kinder Gottes getan hatten. Das ist 14,14. Also die erste Eigenschaft für einen Prophet, für einen Propheten und für einen Staatsmann ist Gerechtigkeit. Man kann nicht einen über sich haben, der nicht gerecht ist. Man sieht, wie es wird in den großen Diktaturen in dieser Welt. Wenn sie ungerecht sind, müssen sie ständig mehr Macht haben und Gewalt haben, um zu bestehen, nicht wahr? Und deshalb ist das Erste, was ich sagen wollte, diese Gerechtigkeit, die sie hatten. Hesekiel 14,20 sagt genau das Gleiche. Nun kommt ein anderes Wort als Einführung in die Vorbereitung Daniels auf sein hohes Amt. Die zweite Stelle ist in Hesekiel 28,1-3. Und da lesen wir etwas Merkwürdiges. Es geht sehr tief, dies, was ich sage. Wir lesen dort von dem Fürsten von Tyrus, der sehr oft ein Abbild ist oder ein Gleichnis ist von dem Satan. Tyrus und seine Tätigkeit dort. Nun, es heißt dies, du gabst dich aus, Gott gleich zu sein. Also er erhob sich über Gott, was der Teufel auch getan hat. Er wollte, der er nicht Gott war, Gott gleich sein, nicht wahr? Und deshalb haben die Pharisäer Jesus töten lassen, weil sie sagten, du, der du ein Mensch bist, machst dich Gott gleich, nicht wahr? Die haben das gelernt aus dem Alten Testament und sie wussten, dass Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Und das konnten sie nicht vertragen, denn ihre Blindheit haben sie nicht gesehen, dass es bei Jesus wirklich wahr war. Nun, die Heilige Schrift hier in Hesekiel 28,1-3 sagt, du, O Fürst von Tyrus, du hast gemeint, dass du Gott gleich bist. Und dann sagt es, ganz merkwürdig, ja, wahrlich, du bist weiser als Daniel. Stellen Sie sich das vor. Die Weisheit desjenigen, der sich Gott gleich machte, und das ist ein Sinnbild auf den Satan, nicht wahr? Er machte sich Gott gleich und war es nicht. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, und es war wahr, aber beim Satan nicht. Er sagte vom Teufel, dass er weiser ist als Daniel. Und Daniel gilt als einer der drei weisesten Männer auf Erden. Da haben sie es. Der Satan und der Tyrus, der Fürst von Tyrus, die hatten diese Weisheit. Was fehlte ihnen, um wirkliche Staatsmänner zu sein? Das Zweite, die Gerechtigkeit, nicht wahr? Das fehlte ihnen. Die haben nur eine Eigenschaft gehabt und sie waren schlauer als Daniel. Daniel war der weiseste Mann mit Noah und Hiob, den sie gegeben hat. Und da heißt es, dass der Fürst von Tyrus weise ist als Daniel. Nun hören Sie mal, wenn wir im Kampf stehen in dieser Welt, dann ist es sehr klar, dass wir den Teufel unterschätzen. Er ist weiser als alle von uns. Wenn Sie sehen, wie die Gesellschaft heute kaputt gemacht wird, durch die Tücke dieses sehr weisen Fürsten, dann muss man wirklich zittern. Es sei denn, dass man Jesus im Herzen hat, um uns Einsicht zu geben, wie Daniel Einsicht und Verstand bekam. Wenn Sie gesehen hätten, wie letzten Dienstag ich vor dem Interviewer stand im Radio, und er ist ein Mann, der sehr feindlich ist in Palm Beach, West Palm Beach, sehr feindlich dem Evangelium gegenüber und macht alle Gläubigen kaputt, Vor zwei Wochen hat er einen Gläubigen absolut zerfetzt vor dem Radio und vor dem Publikum, auseinandergenommen. Und er kennt die Bibel, hat zitiert die Bibel. Als ich reinkam zu ihm, ich dachte, ich komme als Wissenschaftler, da hat er zu mir gesagt, ja, Sie sind Wissenschaftler? Ich sagte, ja. Sie glauben an die Bibel? Ich sagte, ja. War schon, nicht wahr, ängstlich, denn wenn so ein Mann so anfängt, muss man sehr aufpassen. Da hat er gesagt, also gut, Sie glauben Genesis 1. Ich sagte, ja, das tue ich. Aber hören Sie mal, sind Sie Theologe? Und da hat er gesagt, nein. Und ich sagte, ich bin auch kein Theologe, obwohl ich Christ bin. Bin kein Theologe. Es ist besser, dass nicht zwei von uns über Unsinn reden, weil wir beide keine Theologen sind. Reden Sie bitte lieber über Wissenschaft. Und so habe ich ihn dann in der Elefantenfalle gehabt. Und er konnte nicht mehr mit mir reden über diese Dinge. Aber das gab eine Wendung. Der sah, was, dass man ohne falsch sein muss, wie die Taube, nicht wahr? Aber listig wie die Schlange, man muss sehr weise sein. Denn wenn er angefangen hätte, über Theologie zu reden, über diese Dinge, das nicht, was ich wollte, ich wollte ihn schlagen auf seinem eigenen Boden. Und das war die Wissenschaft. Und da muss man Gott wirklich sehr praktisch bitten, um die Weisheit, die man braucht. Und jetzt, weil wir Christen so wenig Weisheit haben, ich rede von mir selber, dass es nicht besser mit uns geht auf diesem Gebiet. Also, wir müssen diese Weisheit haben und die Gerechtigkeit. Und Daniel hatte beide. Nun, die Charaktereigenschaften, die nötig sind, um durch das Leben hindurchzugehen als Christen, die sind von zwei Faktoren abhängig. Wenn Sie durchs Leben gehen wollen und ich durchs Leben gehen wollen, sind zwei Faktoren nötig, dass wir mit Erfolg durchgehen. Und ich meine mit Erfolg für den Herrn Jesus. Der erste Faktor ist, dass wir eine Erbanlage haben. Das macht sehr viel aus. Eine gute Erbanlage. Aber der zweite Faktor ist genauso wichtig, dass diese Erbanlage erzogen wird durch Disziplin. Niemand kann mein Jünger sein, der nicht Nein sagen kann zu sich selbst. Niemand kann sein Jünger sein. Wir können schon Christen sein, durch die Gabe des ewigen Lebens. Aber ein Jünger sein, ein Nachfolger Jesus, das heißt, dass wir das, was wir haben, erziehen lassen müssen, wie Daniel es getan hat. Und das wollen wir mal sehen in diesen Tagen, wie das geschehen ist. Nun, wenn Jesus, der vollkommen war, durch Leiden vervollkommnet wurde, seine Erbanlage war vollkommen. Und er hatte die schlimmsten Leiden bis zum Tode, um das zu machen. Daniel hat es auch. Hiob hat es auch. Nicht wahr? Noah, was hat er durchstehen müssen? Als Kapitän der Arche, nicht wahr? Durch die Zeit, wo die ganze Welt unterging. Was haben diese Männer ausstehen müssen. Nun, wenn Sie an den Herrn Jesus schauen, Jesus errang durch diese beiden Faktoren seine Stelle als Regent des Universums. Nun, er hat so gelitten, stellen Sie sich vor, was Jesus gelitten hat, die Enttäuschung mit Judas, dass man verraten wird im Haus der Freunde. Nun, sehr viele von uns wissen Sie, wenn wir gläubige Menschen sind. Wir werden verraten von unseren Brüdern, nicht wahr? Stimmt nicht. Jesus wurde nicht bitter. Daniel, als er all das durchmachen musste und geschmissen wurde zu den Löwen, nicht wahr? Er wurde nicht bitter. Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen im Leibe am Ende der Tage. Wunderbar ist das. Diese Erbanlage muss geschult werden. Jesus hatte eine vollkommene Erbanlage. Er war ohne Sünde. Und Josef war nicht sein Vater, sondern der Heilige Geist war sein Vater. Und trotzdem hatte er mehr durchgemacht als alle Menschen zusammen. Und deshalb hatte er den höchsten Rang. Das ist der Grund. Nun, wir finden das durch das ganze Buch von Daniel und vor allen Dingen am Anfang des Buches. Er ließ sich erziehen durch diese Wechselwirkung von der Erbanlage, die gut war bei Daniel. Der war von der königlichen Familie und er war weise und von schneller Auffassung, das werden wir gleich lesen. Er hatte all das, aber was er durchgemacht hat, um fertig zu werden für sein Amt, um ausgebildet zu werden für sein Amt, das müssen wir mal angucken und sehen, wie Gott das alles gemacht hat. Nun, tun Sie einen kleinen roten Strich unter das, was ich jetzt gesagt habe, denn ich muss noch etwas sagen für die Einführung, die wichtig ist für uns, ehe wir zu dem Kapitel direkt kommen. Weisheit, Gerechtigkeit, Hardware, Charakteranlage, all diese Dinge sind wichtig. Aber man muss bedenken, dass Gott imstande ist, Verstand zu öffnen und Verstand zu verfinstern. Er kann beides tun. Und er wacht über einen Menschen, der geduldig ist, wenn Freunde ihn verlassen, wenn Freunde ihn verleugnen. Wenn man so eine Judas-Geschichte hat, nicht wahr, wie Jesus hatte, er sieht all das und je nachdem, wie ein Mensch in Gehorsam der Führung Gottes gegenüber, öffnet er den Verstand, dass man mehr versteht und setzt auch den Verstand herunter, verfinstert den Verstand, je nachdem. Und das tut er aktiv mit jedem von uns hier heute Abend. Ganz aktiv. Sie müssen bedenken, dass das wichtigste Organ, wie ich schon oft gesagt habe, und ich sage es noch einmal, das wichtigste Organ im Körper ist der Computer dort oben. Und der Computer dort oben erlaubt uns, Gottes Gedanken nachzudenken. Wir sind fähig zu folgern, wie Gott handelt und wie Gott denkt. Und er führt uns in die Situationen, wo er entweder den Verstand vergrößern kann, dass man dann mit Einsicht sieht, was Gott getan hat, oder dass der Verstand verfinstert wird. Und jede Sünde, die nicht vergeben wird, wo man nicht darüber Buße tut, verfinstert den Verstand. Und jeder Akt des Gehorsams, dem Wort Gottes gegenüber, erleuchtet den Verstand, dass man die Gedanken Gottes besser verstehen kann und besser lieben lernen kann. Und so wird ein Mensch geführt in die Heiligung, die Gott uns allen schenken will. Also die Möglichkeit, die Hardware, die Charaktereigenschaften, die Struktur des Charakters zu ändern, sind von zwei Faktoren abhängig. Erstens, was uns Gott in der Erbanlage gegeben hat. Und das ist ein konstanter Faktor. Aber das andere ist, wie das Leben mit uns umgeht, durch Gottes Güte, und wie wir reagieren. Und dann kann man die Erbanlage verschönern und größer machen, dass man mehr sieht und versteht, verständig wird, Gott lobt und preist für seine große Weisheit. Oder wenn ein Mensch bockt und sich nicht erziehen lässt, dann verfinstert er den Verstand. Ich war in Frankfurt gestern und da sind wir an einem Auto vorbeigefahren mit meinem Schwager. Und wissen Sie, was drauf stand? Sie kennen diese Stoßstangenkleber, nicht wahr? Die man dran klebt. Allerlei. Da haben wir gesehen, wie wir vorbeifuhren, Erziehung? Fragezeichen? Nein, danke. Habe ich gedacht an mein Thema heute Abend. Das wäre etwas zu sagen. Und so war es mit Daniel. Daniel hat gesagt, ja, bitte. Nun, jetzt müssen wir zu Daniel selber kommen, aber das sind die Prinzipien. Wir haben alle Rohstoff. Gut oder schlecht. Gute Veranlagung oder schlechte Veranlagung. Jesus selbst mit dem besten Rohstoff brauchte das Kreuz. Was brauchte er? Um sein Amt, das Ziel Gottes, zu erreichen. Durch das, was er litt, lernte er Gehorsam. Wir, die wir unbeschreiblich viel tiefer liegen als der Herr Jesus lag, mit seiner Veranlagung, wir brauchen umso mehr Disziplin und Erziehung. Und wenn wir sagen, Erziehung, nein, danke, dann wird der Verstand verdummt. Verstehen Sie? Und das, was ich jetzt erlebt habe, auf unserer letzten Reise jetzt, man sieht bei den Gläubigen, die auch dort drüben leiden, dass Gott sie dadurch heller macht. Und ich sage das zweideutig. Macht sie heller. Die Augen sind heller. Sie freuen sich über Gottes Wege mit ihnen. Und die, die ständig rebellieren, ständig mehr haben wollen, sich nicht erziehen lassen wollen, die sinken herab zu dem Niveau der Tiere. Man sieht sie überall. Und so sind Leiden und diese Dinge ein zweischneidiges Schwert. Entweder führen sie uns höher oder sie führen uns herunter. Gott arbeitet sehr aktiv mit uns. Nun, als Daniel klein war, da haben wir Folgendes zu lesen, was Gott unter welchen Umständen Gott einen Mann Gottes macht. Daniel, der weiseste Mann auf Erden. Tyrus war noch weiser als Daniel. Und Daniel war der Maßstab, der Höhepunkt der Weisheit Gottes unter Menschen, um fähig zu sein, Staatsmann und Prophet zu sein. Nun, Sie wollen mal gucken jetzt mit mir, wie Gott mit einem Menschen spricht und unter welchen Umständen Gott mit Menschen spricht, um aus ihnen Männer Gottes und Frauen Gottes zu machen. Und ich lese es Ihnen vor. Es ist im 2. Könige 24. Es gibt Ihnen, es ist das Konzentrierteste, was ich kenne hier, und da lese ich Ihnen dann vor. 2. Könige 24. Ich lese es Ihnen in extenso vor, denn es ist sehr wichtig zu sehen, aus welchen Verhältnissen, politisch gesehen, Männer Gottes und Frauen Gottes gemacht werden. 18 Jahre alt war Jojachin, als er König wurde, und 3 Monate regierte er zu Jerusalem. Vers 8. 2. Könige 24, Vers 8. 18 Jahre alt war Jojachin, als er König wurde, und 3 Monate regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehusta, die Tochter Einetans von Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfiel, ganz wie sein Vater getan hatte. Jetzt kommt es. Zu jener Zeit zogen die Leute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem heran, und die Stadt wurde belagert. Als aber Nebukadnezar, der König von Babel, gegen die Stadt vorging und seine Knechte sie belagerten, da ergab sich Jojachin, der König von Juda, dem König von Babel, er samt seiner Mutter, seinen Dienern, seinen Obersten, und seinen Kämmerern. Und so nahm ihn der König von Babel im 8. Jahr seiner Regierung gefangen. Er hat nur Krieg gemacht, der Nebukadnezar am Anfang. Und er führte alle Schätze des Tempels und die Schätze des königlichen Palastes von dannen. Und er zerschlug alle goldenen Geräte, die Salomon, der König von Israel, im Tempel des Herrn hatte machen lassen. Er zerschlug sie, wie der Herr verkündigt hatte. Und ganz Jerusalem, es geht weiter, und alle Obersten und alle wehrfähigen Leute, 10.000 Mann, auch alle Schmiede und Schlösser, führte er gefangen hinweg. Niemand blieb zurück, als nur das niedere Landvolk. Und er führte Joachim nach Babel in die Verbannung. Auch die Mutter und die Frauen des Königs sowie seine Kämmerer und die großen Leute des Landes brachte er gefangen von Jerusalem nach Babel. Also man sieht, wie das ist, nicht? Was wird zweimal genannt, dass selbst die alte Mutter mitgenommen wurde in dieser. Viele von ihnen haben den Krieg erlebt, nicht wahr? Ich auch. Und wir wissen, wie das ist, wenn ein Land zertrümmert wird, bis in den Boden. Und es ist gerade in solchen Zeiten, dass Gott die Bosheit der Menschen und die Zerstörungswut der Menschen benutzt, um sein ewiges Werk an einem Mann oder an einer Frau zu tun. Wie viele sind in den Bombennächten, schrecklich wie sie waren, zum Glauben gekommen. Und so war es mit Daniel. Und er führte sie gefangen von Jerusalem nach Babel. Auch, kommt noch einmal, sie unterstreichen in der Bibel, auch die wehrfähigen Männer, 7.000 an der Zahl, und die Schmiede, die Schlösser, die 1.000 Mann, alles, was kriegstüchtig war, führte der König von Babel gefangen nach Babel, Und der König von Babel machte Joachims Oheim, Matania, zum König an seiner Stadt und änderte seinen Namen in Zedekia. Also man sieht, dass der König Nebukadnezar so handelte an einem treulosen Volk. Das Volk war treulos. Das Volk hatte die Güte Gottes erfahren. Der König war böse. Der König fiel ab. So dass Gott gesagt hat, selbst wenn Noah, Hiob oder Daniel da waren, wären sie die Einzigen, die entkommen. Nun, Sie müssen bedenken, Sie sitzen auf einem Pulverfass, das wissen Sie. Die Kanadier sitzen auf einem Pulverfass, denn wenn das losgeht, wird das über Kanada losgehen. Und das sind Waffen, die Nebukadnezar nicht hatte, die heute zur Anwendung kommen. Und es ist gerade in solchen Zeiten, wo die Wut des Menschen überhand nimmt, dass Gott den größten, weisesten Staatsmann der ganzen Welt macht. Gott erlaubt diese bösen Dinge zu geschehen, nicht weil er meint, dass die Bosheit gut ist. Er meint nicht, dass die mit den spitzesten Ellbogen die besten sind und dass er die Welt dadurch durch natürliche Auslese gebaut hat. Das meint er nicht. Aber er lässt es dem weisen Fürsten von Tyrus machen. In seiner Bosheit und in seiner Wut, um ein ewiges Werk, ein ewiges Reich zu bauen. Und das ist, was er versucht mit uns. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Und wenn wir in diesen Tagen, wo wir Ruhe haben, uns nicht unterrichten über das Wort Gottes, über die Pläne Gottes, werden wir es in jenen Tagen nie tun. Es ist so jetzt, ich habe es gesehen in Amerika, dass die Leute durch die unsinnige Erziehungsmethoden nicht mehr fähig sind, stille zu sitzen und lesen. Das meine ich ganz ernst. Und wenn in jenen Tagen das kommt, haben sie kein Öl für ihre Lampen. Sie kennen das Gleichnis, das ich benutze. Man muss das Öl für die Lampen jetzt holen, während man noch Zeit hat. denn ich glaube nicht, dass man viel Zeit hat. Die müssen einen Krieg vom Zaun kommen lassen. Denn wissen Sie, Billionen von Schulden jedes Jahr, wer wird sie bezahlen? Und wenn sie nicht zahlen können, dann gibt es soziale Unruhe, wie in England jetzt, weil die Leute keine Arbeit haben. Und für lässige Hände findet der Teufel immer Arbeit. Und der Teufel will Aufruhr und Unruhe und Krieg und alles haben, was wir jetzt haben, um seine ewigen Zwecke charakterlich, hardwaremäßig an uns zu vervollkommnen. Das sieht man überall. Und das möchte ich, dass das bei uns geschieht. Nun, jetzt kommen wir dann zu dem ersten Kapitel des Buches Daniels. Schlagen Sie es mit mir bitte auf. Und da fangen wir an, das zu lesen. Daniel wurde mit all diesen Leuten im Joachim nach Babel weggeführt. Sie wissen, wie sie die Gefangenen durch die Wüste transportiert haben in jenen Tagen. Wir haben durch die Ausgrabungen Bilder bekommen, wie Nebukadnezar und andere Könige ihre Gefangenen, die sie mitnahmen, sie haben nur die besten Leute mitgenommen, die mit schlechten Erbanlagen, das gemeine Volk, wie es hier heißt, ich will nicht diskriminieren, aber die wurden zurückgelassen, die können das Land bebauen. Aber ich, weil ich einen Kriegsapparat habe, und er hat das ganze Land erobert, von Euphrat bis zum Bach Ägyptens, Nebukadnezar, er sagte, ich brauche in meinem Palast Intelligenz. Und er sagte seinen Leuten, die sollen nur die, die ohne Fehler waren und ohne irgendwie einen Schaden, die sollte er mitnehmen, dass er sie als die Intelligenz seines Landes ausnützen konnte. Denn sie hatten dort in Babel Wohlfahrt und die Wohlfahrt ist nicht gut für Intelligenz, wissen Sie das? Und da hat er die Intelligenz dann aus diesen Nöten herbeigebracht. Ist wie Solzhenitsyn sagt, der Sozialismus und die Wohlfahrt sind menschenfeindlich, sorgen nicht für die Entwicklung des Menschen. Jetzt lesen wir es dann. Gut, Daniel Kapitel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, sehen Sie, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte des Gotteshauses in seine Gewalt. Und er führte sie in das Land Sinjar, und die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Nun, sie haben das ergänzt bekommen in dem, was ich vorhin gelesen habe aus dem zweiten Buch der Könige. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, er solle von den Israeliten, und zwar aus dem königlichen Geschlechte und aus den vornehmsten Familien, junge Leute an den Hof bringen. Alte wollte er nicht haben. Die lernen nichts mehr, die alten Leute, nicht wahr? Wenn sie so 95 werden oder wie ich, nicht wahr? Dann die sind immer interessant. Also junge Leute sind interessant. Junge Leute aus den vornehmsten Familien an den Hof bringen, die ohne jeden Makel und von schöner Gestalt wären, begabt für jegliche Wissenschaft, die Bibel ist auch für Wissenschaft, wissen Sie, von gutem Verstand, und von rascher Auffassung, da würden die Leute von Bern nicht passen, nicht wahr? Weil sie langsam denken und die Leute, die da wohnen. Und somit befähigt, als Pagen im königlichen Palast zu dienen. Diese sollte er in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweisen und sie 3 Jahre lang erziehen. Hernach sollen sie in den Dienst des Königs treten. Also was schließen wir dann wegen des Wesens, des körperlichen Wesens von Daniel? Na, wollen wir mal sehen, ob das Koma überhand genommen hat. Wie ich das alles erzählt habe, so konzentriert wie möglich. Was für ein Mann war er von Gestalt? Schön, jawohl. Und wie war er intelligenzmäßig? Wie war sein IQ?
Oh ja, 180, ja, ja, würde ich schätzen. Haben Sie 180 gesagt? Oh ja,
also gut, ich habe es akzeptiert, angenommen. Was noch? Wie war seine Haut? Ja, richtig. Der hatte keine so Pickel über die ganze Haut. Der war ein frischer, junger Mann, der hat wahrscheinlich gesund gelebt. Und was noch? Haben Sie noch etwas für ihn? Nehmen Sie, das ist sehr richtig, dass wir ein lebendiges Bild bekommen von diesem Mann. Bitte? Er war begabt für was? Was ist Wissenschaft? Ja, was ist denn Wissenschaft? Also bitte Sie, das deutsche Volk weiß nicht, was Wissenschaft ist. Das glaube ich einfach nicht. Was ist das? Das Studium der Natur, nicht wahr? Also Studium der Schöpfung. Und die sollten Leute haben, die praktisch waren, die das Studium der Wissenschaft, das Studium der Natur getrieben haben oder fähig wären, das zu treiben. Wahrscheinlich hatte sie ausprobiert mit Rechnen, nicht wahr? Und ob sie beobachtet hätten, wie viele Blätter sind an einer Blume, nicht wahr? Oder so etwas. Aber begabt in jeder Hinsicht. Wenn Ihnen die Schule nicht von Interesse ist, hätte sie zurückgelassen mit dem Landvolk. Und da hätten sie einfach pflügen müssen, nicht wahr? Wenn sie sagen, ich kann nicht rechnen, sagt mir eine gläubige Dame in Amerika, die sehr viel zu sagen hatte, sehr, sehr viel zu sagen hatte, und da habe ich sie gebeten, entschuldigen Sie, die Bücher zu verkaufen. Die sagt, ich kann kein Rückgeld errechnen, das weiß ich nicht, wie man das tut. Eine ganz gebildete Dame. Ja, meine liebe Frau, da hätte man sie nicht mitgenommen nach Babel in dem Fall, wenn sie das nicht tun können. Verstehen Sie? Man muss eben flink sein. Man braucht die Leute nur zu beobachten, ob sie flink sind. Und viele sind faul. Sie könnten flink sein, wenn sie Hunger hätten, aber man wird dann faul. Nun, was noch über Daniel? Dann gehen wir weiter. Ja? Einsichtig, sehr gut. Dass er ein bisschen nachdachte und nicht einfach oberflächlich war. Ja, richtig. Aber was noch? Bitte? Ja, sportlich, würde ich auch sagen, sonst hätte er die Reise über die Wüste nicht ausgehalten. Ich komme jetzt drauf, wie Sie das gemacht haben. Was noch? Komm, etwas Wichtiges. Das haben wir gehabt, IQ 180 haben wir gesagt. Das ist erschwindelt, die Antwort. Also, ja? Ja, aber noch etwas. Bitte, ich glaube nicht, dass wir es gehabt haben. Ja, zu denen, ja, das war der Zweck, ja? Weise und klug, ja, also potenziell, nicht wahr? Aktuell war es noch nicht, weil Daniel noch jung war. Jawohl, richtig. Er war jung. Nun, man weiß, dass bis zur Pubertät die Aufnahme des Gehirnes viel größer ist als nachher. Man sagt im Englischen, alten Hunden neue Tricks nicht beibringen, nicht wahr? Man muss eben junge Hunde nehmen, um neue Tricks zu lernen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nun, ich sage das nicht von Ihnen, ich meine, das würde mir wirklich nicht einfallen. So was vor einer erlauchten Zuhörerschaft zu sagen, das würde ich nie machen. Aber er musste jung sein. Nun, das ist eine physiologische Tatsache. Eine physiologische Tatsache, dass was Ihnen Ihre Mutter beibringt, an Ihrem Knie, wenn sie mit Ihnen abends betet, was der Vater sagt, nachdem Sie ein Jahr alt geworden sind, über die Liebe zum Wort Gottes. Das bleibt für das Leben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Weil Sie jung sind. Wenn Sie es mir erzählen, nicht wahr, geht's hier rein und da kein Widerstand ist, kommt zum anderen Ohr. Aber bei den jungen Leuten ist das wirklich nicht der Fall. Die nehmen es auf und es sitzt da und sie verarbeiten es. Und der Nebukadnezar war kein Dummkopf. Er war 8 Jahre erst König und hat allerlei gelernt. Er sagt, gib sie mir die jungen Leute. Und wissen Sie, wir sitzen hier
Und wir lassen die jungen Leute brach. Die schicken sie erst mit 6, 7 Jahren zur Schule. Haben sie jemals so eine Dummheit, eine schreiende Dummheit gehört? Ein Kind kann mit 2, 3 Jahren sehr gut lesen lernen. Man darf sie nicht überfordern, aber man muss sie führen, ganz leise führen. Und die sind begierig, und je mehr man ihnen gibt, desto mehr lernen sie. Und so hat er gesagt, junge Leute, deshalb nehme ich an, der Daniel war zwischen 6 und 10 Jahren. Und wissen Sie, was sie da mit ihm gemacht haben? Die haben ihn zusammen geheftet mit all den Altersgenossen, die ungefähr gleich groß waren. Und dann haben sie 10 in eine Reihe gestellt. Und damit sie nicht entkamen und nicht in der Wüste liegen blieben, sie haben einen Baumstamm durch die Mitte gesägt. Und dann haben sie kleine Höhlungen gemacht für jeden Gefangenen. Und dann haben sie die Baumstämme an beide Schultern getan und mit einer Kette zugemacht, dass die Köpfe durchkochten. Und so mussten sie durch die Wüste gehen. Also an einem Baumstamm, 10, und 10, wir haben Bilder davon, ich weiß, wie sie es gemacht haben. Wie das aussah mit den Schultern, nachdem sie 500 Kilometer gelaufen sind, weiß ich nicht. Aber so wurden sie nach Babel gebracht. Und als dann Daniel dort ankam, mit all den jungen Leuten, die Schwachen, wenn es Schwache gegeben hat, die werden sicher nicht das nicht überstanden haben. Da haben sie einfach begraben im Sand, und da war es fertig. Und so kam Daniel dorthin. Nun, Sie können sich denken, dass er in der Wüste nicht so sehr viel zu essen bekommen hatte. Und ich weiß es nicht, haben Sie die Physiologie von Jungen je untersucht? Haben Sie, ich will nicht sagen, männliche Kinder, das ist dumm, nicht wahr? Ich meine Jungs, nicht wahr? So Buben. Sie haben keinen Magen, das wissen Sie, die Buben. Sie haben einen abgrundlosen Boden dort, nicht wahr? Also es ist ein Abgrund dort, sie können essen und essen und essen, und sie werden dabei nicht dick, aber sie wachsen, nicht wahr? Mädchen sind auch anders, oder? Ja, es gibt Ausnahmen da, aber im Allgemeinen ist es nicht so arg wie mit den Buben. Die Mädchen haben einen Magen, man sagt mir auf alle Fälle, und die Buben nicht. Nun lasst uns mal gucken. Daniel, nach so einer Reise durch die Wüste, er sitzt jetzt und ist auserkoren von Nebukadnezar durch einen Universitätskursus, also Hochschulkursus, zu gehen. Er sagt hier, Kapitel 1 von Daniel, ich lese hier. Und der König ließ ihnen den täglichen Unterhalt von der königlichen Tafel und von dem Weine, den er selber trank, zukommen. Das war Vers 5. Unter ihnen waren auch Judäer, unter diesen Gefangenen. Und hier sind sie bei Namen: Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Sie mussten eben vollkommen nicht eingedeutscht werden, so eingebabelt werden, nicht wahr? Den Daniel nannte er Belsazar, den Hanania Sadrach, den Misael Mesach und den Azaria Abednego. Also jetzt sind sie in Butter. Sie sind durch die Wüste, sie haben es überlebt. Und die bekommen als Gefangene es besser als die anderen, weil sie IQ hatten, nicht wahr? 180 haben wir gesagt. Und die bekommen, also besser könnten sie sich nicht wünschen. Die bekommen von der königlichen Tafel das, was der König selber aß. Nun, wir haben uns im Internat, wo ich in England war, haben uns immer kolossal darüber geärgert. Denn wir waren 700 Buben, alle magenlos, nicht wahr, so Abgrund. Und wir saßen alle 14 an einem Tisch. Und am obersten Tisch, etwas höher als wir, denn wir waren Volk, nicht wahr? Und die Lehrer, die waren die Lehrer. Und sie saßen an einem obersten Tisch, 20, 30 Lehrer. Und oh weh, oh weh, oh weh. Für sie wurde extra aufgetischt. Und für sie wurde extra gekocht. Und wir haben auch gekocht, als wir das gemerkt haben. Extra. Und da hieß es, in der Propaganda für die Schule, die meine Eltern bekommen haben, jeder gesunde junge Bub wird bei uns satt. Wir Lehrer essen mit den Buben. Und wir dachten, das sei wirklich ein treffendes Beispiel. Goebbels hätte es nicht besser machen können. Nennt man Propaganda, nicht wahr? Denn wir haben nicht das Gleiche bekommen wie die. Das sage ich Ihnen, das war eine schwere Prüfung. Eines Tages haben wir Pfannkuchen bekommen. Shrove Tuesday, ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt. Aber einmal im Jahr gibt es Pfannkuchen, ich war in England. Und die Pfannkuchen, die wurden für 700 Buben bereitet. Und oft waren sie litten unter Alterserscheinungen, nicht wahr? Sie waren sehr hart und zäh. Und da hatten wir einen Buben da, und der hieß Peters. Und der hat heimlich einen Hammer in seine Tasche getan und eine ganze Tasche von Nägeln hat er gehabt. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen und mit einer Schere hat er den Pfannkuchen ungefähr richtig geschnitten für die Sohle und hat seine Schuhe damit besohlt. Und dafür gab es aber eine ganz, ganz böse Strafe dafür. Und das hat uns noch ärgerlicher gemacht. Aber Daniel ist in Butter gewesen, also richtig von der königlichen Tafel. Stellen Sie sich das vor. Und von dem königlichen Wein. Und der königliche Wein war frisch, nicht wahr? Das wurde direkt gequetscht von der Hand in sein Glas. Also wirklich frisch und schön und nur das Allerbeste. Und diese Buben, diese vier, die waren auserkoren, um wie ein König zu leben, obwohl sie gefangen genommen wurden von Judah und alles Schreckliche gesehen hatten. Wie alles weggefangen, weggeführt wurden. Wir hören nie etwas von seinen Eltern. Aber ich weiß, dass seine Eltern gute Eltern gewesen sind. Denn Daniel in den jungen Jahren hat gewusst, was das Gesetz Gottes ist. Und er hat genau gewusst in den jungen Jahren, was erlaubt war für einen Juden und was nicht erlaubt war. Und nach all diesen schrecklichen Sachen, wo er hätte meinen können, dass Gott ihn vergessen hätte, dass er gefangen weggeführt wurde und von seinen Eltern hören wir gar nichts, hat er das ernst genommen, was seine Eltern befohlen hatten. Das darf du, Daniel, nicht essen, denn das ist den Dämonen geopfert. Er hätte sagen können, aber es ist kalorienmäßig sehr gutes Essen, schmeckt auch gut. Daniel, du in deiner Jugend, du musst deinem Gott treu sein, sei ihm doch treu, hört er nicht wahr? Er ist allein dort mit diesen vier Buben. Und er hatte so eine kleine Gebetsgemeinschaft gehabt, mitten unter den anderen, die nicht so waren. Die kamen auch aus vornehmen Familien, aber sie waren nicht so wie Daniel und die drei Freunde, die er da hatte. Denn die anderen haben alle davon gegessen. Und von dem hören wir nichts mehr. Aber von Daniel und seinen Freunden hören wir gar viel mehr. Jetzt gucken wir, was er getan hat. Daniel aber war entschlossen, sich nicht mit der Speise von der königlichen Tafel und mit dem Wein, den der König trank, zu verunreinigen. Stellen Sie sich vor, da ist ein Bub in der Gefangenschaft, hat Schreckliches gesehen. Furchtbares, den Nebukadnezar hat das ganze Reich von Necho, dem Pharao, erobert. Von Euphrat bis zum Bach Ägyptens hat er das Land verwüstet und er hat auch die Moabiter und die Ammoniter hingeschickt, um das Land nur zu verwüsten. Also der hat ganz bestimmt gewusst, was Hunger ist, der Daniel und seine Leute. Denn diese Streifscharen haben das Land planmäßig kaputt gemacht, dass das Land nicht mehr wehrfähig war. Und dann kam Nebukadnezar und hat alles eingenommen. Und da steht dieser hungernde Bub, der weiß, was es ist, Durst und Hunger zu haben. Und er sagt, aus Gründen des Glaubens, tut mir sehr leid, darf ich das nicht. Und hier ist er, 8, 10, 12 Jahre alt. Das zeigt, dass sein Hardware schon ein bisschen in Ordnung war, nicht wahr? Der war ein Mann, ein Bub, der wusste, was er glaubte. Ich finde es so schön, wenn junge Leute so das Wort Gottes lieben, dass sie bereit sind, Schmach auf sich zu nehmen und auch Gefahr. Viele leiden Gefahr heute, auch in den amerikanischen Universitäten. Wenn es laut wird, dass sie Darwin in den Biologieklassen ablehnen und sagen, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass das wahr sein kann. Erstens stimmt es mit der Bibel überein, nicht, und zweitens mit der Wissenschaft nicht, werden sie nicht zugelassen, ein PhD, eine Doktorarbeit zu machen. Sehr viele. Dann müssen sie es auf sich nehmen, sagen, also gut, dann muss ich woanders hingehen. Aber Daniel wusste, dass es nicht richtig war. Daniel war entschlossen, sich nicht mit der Speise von der königlichen Tafel und mit dem Wein, den der König trank, zu verunreinigen. Daher bat er den obersten Kämmerer um die Gunst, sich nicht verunreinigen zu müssen. Fällt's Ihnen auf, wie ich das gelesen habe? Hier ist ein hungernder Bub, ohne Magen, nicht wahr? Abgrund da drin. Hätte alles verschlingen können, was man ihm gab. Und so Kostbarkeiten hat er seit Jerusalem nicht gehabt. Und er sagt, er bat um die Gunst, das nicht tun zu müssen. Stellen Sie sich das vor. Es war sein Vorrecht, Gehorsam zu leisten. Ich kenne gläubige Leute, die sehr oft gesagt haben, denn ich habe mit vielen gesprochen über diese Themen. Ich kenne gläubige Leute, die sagen, oh, der Herr verlangt nicht, dass ich das tue. Das verlangt er nicht von mir. Ich sagte, aber wenn die Bibel sagt, dass es biblisch ist und du gehorchen darfst, warum reden sie denn so, dass der Herr etwas von mir verlangt, was ich nicht geben kann? Er sagte, die Gunst, mich nicht zu verunreinigen, da lief ihm wahrscheinlich das Wasser in den Mund zusammen, nicht wahr? Wie er sagte, so ein schöner Wein und so ein schönes Essen. Finden Sie nicht, dass das ein Da war schon etwas in den Buben. Aus ihm wird was. Und Gott ließ Daniel bei dem obersten Kämmerer Huld und Erbarmen finden. Huld und Erbarmen. Warum hat er ihm nicht zwei Ohrfeigen hingehauen? Warum nicht? Also man sieht, Huld und Erbarmen. Der kam so lieb und demütig zu ihm. Nicht wahr, der war nicht frech oder keck oder so etwas. Der sagt, darf ich mich bitte nicht verunreinigen? Ich will das nicht essen. Würdest du bitte so gut sein? Wissen Sie, es ist der Ton, der die Musik macht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich habe das gefunden, wiederholt jetzt auf dieser Reise in Kanada und in den Vereinigten Staaten, dass wenn man den Leuten antwortet, nachdem sie einem auf den Kopf geben wollen, aber spitzig, aber liebvoll, aber humorvoll und mit Vergnügen es so umdreht und es einfach zu einem Witz macht, was sie da sagen. Solange man sie nicht verletzt, geht es. Und Daniel hat ihn offenbar nicht verletzt. Das ist sehr schön. Und dass so ein junger Bub das gelernt hat. Denken Sie nicht, dass er gute Eltern gehabt hat. Dass er wenigstens Kinderstube gelernt hat. Wenn man sieht, wie junge Leute mit alten Leuten umgehen heute. Man fragt sich, wer versagt, ist es das Kind oder die Eltern? Verstehen Sie mich? Da habe ich mich sehr oft fragen müssen. Das ist die Aufgabe der Frau und des Mannes, vor allen Dingen des Vaters, der Mutter. Man sagt, dass die Aufgabe der Frau im Haushalt erniedrigend ist, ist die wichtigste Aufgabe, die es gibt. Im Englischen sagt man, die Hand, die die Wiege schüttelt, ist die Hand, die die Welt regiert. Und ich glaube, das wahr ist. Und so war es bei Daniel. Ach, ich finde das so schön, dass er diese Dinge in seiner Jugend gelernt hat. Aber der Kämmerer sprach zum obersten Kämmerer zu Daniel, ich fürchte nur, mein Herr, der König, der eure Speise und Getränk bestimmt hat. Er könnte finden, dass ihr schlechter ausseht als die anderen Knaben, eure Altersgenossen. Und dann wäre beim König durch eure Schuld mein Kopf verwirkt. Er antwortete gar nicht frech zu dem Buben. Er muss sehr viel Weisheit gehabt haben, Daniel. Da sprach Daniel zu Hamelzar, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Azaria gesetzt hatte, versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten. Man gebe uns Gemüse zu essen. Im Englischen heißt es nicht Gemüse, sondern Lentils. Wie sagt man Lentils? Linsen, ja, Linsen. Nun, ich weiß es nicht. Linsen und Wasser? Kein guter Tausch für mich auf alle Fälle. Linsen, nur einen Tag vielleicht, wenn man fastet, aber... würdest du so gut sein. Und dann guck uns an nach 10 Tagen. Du kannst uns examinieren, wie der Arzt doch tut. Ob man Poster hier hat, ein Poster da hat, nicht wahr? Ob es gut aussieht oder nicht. Er überließ es ihm. Er sagt, wenn wir schlechter aussehen, dann füge ich mich. Aber wenn Gott das Wenige segnet, das wir nehmen wollen, dann bitte lass es dabei. Und es ist so ein großer Segen, dass man sich darauf verlassen kann, dass das Wenige, das man hat, von Gott gesegnet ist, das ist besser als viel ohne Segen. Verstehen Sie mich?
Sind Sie in einem Kummer, oder?
Nein, nicht. Also gut, also ich muss mich nur vergewissern, nicht wahr? Denn ich habe den Zeitunterschied noch nicht überwunden. Und jetzt ist meine Dämmerstunde, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es mir geht, aber ich bin jetzt nicht im Kummer. Ja, versuch es doch 10 Tage lang mit uns, wie freundlich und lieb der Bub war. Man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken, und dann besieh dir unser Aussehen und das Aussehen der Knaben, die von der königlichen Tafel zu essen bekommen, und je nachdem dann es findest, machst du mit deinen Knechten Verfahren. Probiere die Buben, die einfach ihre Religion und ihre Befehle vergessen und von der königlichen Tafel essen, und dann probiere es mit uns. Und dann kannst du selber entscheiden. Also ich finde, dass das eine ganz große Weisheit zeigt, die verbunden ist mit dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Wenn Gottes Wort unseren Gehorsam bestimmt, dann ist die Garantie dafür da, dass er uns Weisheit gibt, wie man antworten soll. Bedenken Sie das. Deshalb ist es unmöglich, meines Erachtens unmöglich, Gottes Wort außer Acht zu lassen, ohne dass die anderen Eigenschaften der Liebe und Geduld einbüßen zu müssen. Daniel hatte das und deshalb hatte er alles andere noch dazu. Ich finde das so schön. Ja, und er willfahrte diese ihre Bitte und versuchte 10 Tage lang mit ihnen. Nach 10 Tagen aber sahen sie besser und wohlgenährter aus als alle Knaben, die von der königlichen Tafel zu essen bekamen. Und von nun an stellte Hamelzar ihre Speise und den Wein, den sie trinken sollten, immer beiseite und gab ihnen Gemüse. Diesen 4 Knaben aber gab Gott Wissen und Verständnis für jede Schrift und Wissenschaft. Was schließen Sie bitte daraus? Nun sagen Sie mir. Warum steht das so in Apposition? Direkt nach all diesen langen Sätzen, die ich vorgelesen habe, warum steht das direkt und? Weil es zusammengehört. Wem Gott gab Gott Weisheit und Verständnis in der Wissenschaft?
Oh, natürlich, natürlich.
Also man sieht, dass das, was ich sagte am Anfang, bestätigt wird durch dieses Wort. Dass wenn ein Mensch liebend, gehorsam ist, dass Gott ihm die Neuronen oben im den Computer hier besser verdrahtet. Entschuldigen Sie, dass ich so sage, aber das ist die wissenschaftliche Deformation, nicht wahr? Genetische Deformation bei mir. Verstehen Sie, was ich da sage? Ja? Also der macht das Ding oben flinker. Wenn man lernt, klar zu denken in Bezug auf Gottes Wort, schenkt er uns Weisheit, klar zu denken in Bezug auf seine Schöpfung. Denn die Wissenschaft ist das Studium seiner Schöpfung. Ist sonst etwas zu sehen dort? Diesen vier Knaben, was fällt Ihnen dort auf? War das seine Erdmasse, die dafür verantwortlich war? Denn die anderen waren auch Juden aus königlichem Hause, schön von Gestalt, nicht wahr? Aus gutem Hause. Alle zusammen, aber er sagt, diesen vier. Das waren die Buben, die bereit waren, Nein zu sagen zu dem Abgrund. Denn alle Buben haben einen Abgrund, wie ich schon gesagt habe. Und die waren, wer nicht Nein sagen kann zu sich selbst, sagt Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Kann's nicht. Und hier haben wir das. Jesus sagte Nein zu sich selbst. Denn er starb freiwillig für mich. Und das Ergebnis ist, dass er das Königreich hat. Das Ergebnis bei Daniel und seine vier Leute ist, dass sie Nein sagten zu sich selbst. Das können wir nicht, das verunreinigt uns. Und das Ergebnis war, dass sie ein Königreich gewannen. Denn Daniel wurde Premierminister des Landes und seine drei Leute mit ihm. Die beiden Dinge hängen zusammen, die Weisheit Gottes und die Einsicht und die Gerechtigkeit, von der wir gesprochen haben. Ja, und diesen vier Knaben aber gab Gott Wissen und Verständnis für jegliche Schrift und Wissenschaft. Und Daniel hatte noch eine extra Sache. Und das war, verstand sich auch auf Gesichte und Träume aller Art. Er hatte eine Spezialität. Jeder hat eine Gabe. Paulus sagt zu Timotheus, wecke die Gabe auf, die in dir ist. Wie hat Daniel diese Gabe aufgeweckt? Das ist gut. Was verlangt Gott? Gehorsam, Gehorsam. Lieber als Opfer. Viele von Ihnen Rührenden da sind sehr opferbereit. Was tun Sie? Ich freue mich darüber. Aber vor allen Dingen ist es Gehorsam gegen Gottes Wort. Liebender Gehorsam, der nötig ist. Als nun die Zeit, nach welcher der, sind wir bald zu Ende. Als nun die Zeit, nach welcher der König sie bei ihm einzuführen befohlen hatte, verflossen war, also wie viele Jahre waren das? 3 Jahre, richtig, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Der war eben der Chef, der Tutor, nicht wahr, wie man im Englischen sagt. Er war der Mann, der sie alle in der Hand hatten. Und der König unterhielt sich mit ihnen. Oho, sie haben jetzt was gelernt? Ha, haben gerade ich gelernt. Ihre normale Sprache war Hebräisch oder Aramäisch, nicht wahr, eins von beiden. Und jetzt können sie mit ihm reden in der Fremdsprache. Wahrscheinlich ohne Akzent, denn er fand sie weiser als alle anderen. Wenn man mit Akzent redet, kann man sich nicht haarscharf ausdrücken, nicht wahr? So ist das. Aber die haben gelernt. Warum? Weil sie jung waren. Warum sie gelernt und weil sie auch gehorsam waren. Nun, warum fängt man dann an, wenn man in die Mission geht, mit 24 Jahren Chinesisch zu lernen? Da hätte man es vor 23 Jahren anfangen müssen, nicht wahr? So ungefähr. Und dann wäre es mühelos, mühelos gegangen. Und die Dummköpfe sitzen da und versuchen das einzuochsen. Es geht nicht. geht nicht. Die Kruste hat schon kristallisiert dort oben, nicht wahr? Es geht nicht mehr. Aber wenn es plastisch ist und leicht, in 3 Jahren waren sie fließend in Kadesh und in ihrer eigenen Sprache sicher. Ja. Vor Nebukadnezar, der König selber, der hat ihr Herz gebippert haben, als er kam, nicht wahr? Denn er war ein Tyrann. Denn wenn die Buben böse ausgesehen hätten, hätte er ohne weiteres Kopf abgemacht mit Aspenas, nicht wahr? Führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar, der König unterhielt sich mit ihnen. Da erwies sich unter allen nicht einer. Daniel, Hanania, Misael und Asaria gewachsen. Ist das nicht schön? Gott gab ihnen die Weisheit, und als Nebukadnezar das Examen hielt, bestätigt sich das, was Gott gibt. Die Erbanlage war allen da. Die waren alle Juden aus vornehmem Haus. Aber der Gehorsam Gottes Wort gegenüber, wie soll ich es schön biblisch sagen, erleuchtete ihren Verstand. Und so ist es mit uns. Und die Nöte der heutigen Zeit sind genau in der gleichen Kategorie wie die Nöte von Daniel. Das sind Nöte von körperlicher, hören Sie zu, was ich sage, körperlicher Reinheit. Daniel war sehr vorsichtig mit den körperlichen Gesetzen. Eine Sache, was die Menschen verdummt und verfinstert mehr als andere, ist geschlechtliche Unreinheit, wissen Sie? Ich meine nicht zwischen Mann und seiner Frau und seiner Frau und Mann, das ist ganz erlaubt, ein Mann, eine Frau. Aber wenn man das andere tut, was die Bibel Hurerei oder Unreinigkeit, Unkeuschheit nennt, gibt Gott einen dahin zu denken, was nicht taucht. Römer 1. Die Kupplung ist direkt da. Die heutigen Menschen, und ich rede nicht böse, liebe Freunde, ich liebe die Menschen, und ich komme auch sehr gut mit vielen aus, aber die heutigen Menschen, weil sie meinen, dass sie ihre Freiheit erlangt haben, alles zu tun, die permissive Gesellschaft. Die Tatsache ist, dass wir verdummen. Gott verfinstert den Verstand. Und das sage ich in keiner Weise hart. Ich habe jetzt mit vielen diskutiert im Radio und Fernsehen in Amerika. Und da sieht man, wie das vor sich geht. Die Dummheit. Und natürlich die letzte Folge ist, dass diese Verunreinigung uns körperlich tötet. AIDS ist direkt gekoppelt mit Promiskuität, mit Freiheit, wie man sagt, zwischen den Geschlechtern. Wenn man das nur stoppen könnte, wäre AIDS kein Problem. Aber jetzt ist es so ausgebreitet, dass es weitergeht, selbst Kinder werden geboren mit AIDS. Aber kommt von körperlicher, geschlechtlicher Unreinheit. Die Folge physiologisch ist AIDS. Die Folge psychologisch ist, dass Gott einen dahin gibt, zu denken, was nicht taucht. Also, dass der Verstand verfinstert wird. Man muss diese Sachen sehr, sehr ernst nehmen, denn unsere Gesellschaft geht kaputt. Und wenn wir nichts tun, wer wird es tun? Ja, und in allen Fragen, wo es auf Wissen und Einsicht ankam, in denen er ihren Rat einholte. Er holte seinen Rat ein, der Nebukadnezar. Er holte ihren Rat ein, fand sie der König allen Gelehrten und Beschwörern in seinem ganzen Reich 10-fach überlegen. 180 IQ war zu wenig. 10-fach. Überlegen. Der König selber hat es gesehen. Und das waren die Buben, die von Linsen und Wasser gelebt hatten. Sie sagten Nein zu sich selber durch den ganzen Kursus hindurch. Und das war 3 Jahre. Also so eine Leistung. Wer nicht Nein sagen kann zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Nun, ich meine nicht, dass sie Asketen werden müssen. Das meine ich gar nicht. Denn Askese für sich allein bewirkt sehr wenig. Es ist schon nötig, dass man Nein sagen kann zu sich selbst. Aber die Wirklichkeit ist, die Askese, wenn man sie so auffasst wie Gehorsam, liebende Gehorsam Gottes Wort gegenüber, das ist was anderes. Das ist etwas, was man tun darf. Ja, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Cyrus am königlichen Hof. Da wurde Nebukadnezar abgesetzt und Sie wissen, die Geschichte werden wir dann lesen in diesen Tagen. Ich danke Ihnen, dass Sie so geduldig gewesen sind mit mir. Es ist spät. Wollen wir zusammen beten? Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort Speise und Trank ist. Wir bitten dich, gib du uns Herzen, die dein Wort lieb haben, dass wir dein Wort halten dürfen, dass wir so deine Gedanken dir nachdenken. So segne du jeden hier heute Abend. Du siehst die Widerwärtigkeiten, dass man verraten wird von Freunden, dass man enttäuscht wird. Du siehst auch, dass es ab und zu selbst Armut gibt. Du aber bist selbst arm gewesen für uns. Und du hast verzichtet auf die königliche Herrschaft, um bei uns arm zu sein, auf dass du viele zur Herrlichkeit führst. Wir bitten dich, Herr Jesus, hilf du uns all die Disziplin des Lebens so auffassen, als Wegweisung zu deiner Herrlichkeit, dass wir das Amt erreichen, mit dir zu herrschen, in Gerechtigkeit, in Ewigkeit. So sei du bei uns und segne du uns in diesen Tagen. Teile du uns dein Wort aus. Amen.